Ja, jetzt unterhalten wir uns mit Konrad Krause vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Sachsen. Und die Radschnellwege in Sachsen und das Fahrradfahren überhaupt in Sachsen interessieren uns da besonders. Was ist denn die Idee hinter diesen Fahrradschnellwegen vielleicht zu Beginn?
Also die Idee hinter Radschnellwegen ist tatsächlich, dass man durchgängige, vom Autoverkehr getrennte Routen für den Alltagsverkehr bereitstellt, um am Ende bei Pendlerstrecken das Fahrrad konkurrenzfähiger zum Auto zu machen, also einfach die Durchschnittsgeschwindigkeit zu erhöhen. Das Wort Schnellweg ist vielleicht so ein bisschen irritierend. Man soll da natürlich jetzt nicht unbedingt 35 km/h fahren oder so. Worauf das schnell hinzielt, ist vor allem die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das heißt, es sollen möglichst wenige Stellen in diesem Schnellweg drin sein, wo man anhalten muss, also irgendwie Ampelkreuzungen oder sowas, sondern es soll möglichst wenig Stopps geben. Weil das ist ja das, was einem am Ende immer Zeit kostet beim Radfahren, nicht unbedingt so, wie schnell man dann tatsächlich fährt.
Und die Sicherheit könnte sich ja dann auch erhöhen. Es gibt ja auch schon so ein Netz von Radfernwegen in Sachsen. Was soll sich da nochmal mit den Fahrradschnellwegen ganz konkret verbessern vielleicht?
Die Radfernwege, das ist ja erstmal ein touristisches Netz von sozusagen Radrouten, die ganz unterschiedliche bauliche Qualität haben und die tatsächlich vor allem auf sozusagen Radtourismus, also tatsächlich auch auf größere Radreisen und natürlich auf Radtouren zielen, wo jetzt die Alltagsrouten und insbesondere die Anbindung von großstädtischen Ballungszentren nicht so die Hauptrolle spielen, sondern eben touristische Ziele, irgendwelche Badeseen, irgendwelche Burgen, was weiß ich, ne, der Weg durch den Wald und so weiter. Und das ist sozusagen von der Zielstellung eine komplett andere als bei Radschnellwegen. Da geht es wirklich darum, große Zahlen von Menschen, großen Mengen von Menschen sozusagen, das Radfahren attraktiv zu machen für alltägliche Wege, also zur Schule, zur Arbeit, zum Einkauf und so weiter.
Für diese Fahrradschnellwege sind bis jetzt so 11 Korridore geplant, die auch vor allem so Pendelbewegungen aus Städten hinaus und hinein erleichtern sollen. Was sind da vielleicht auch die besonderen baurechtlichen Schwierigkeiten, sowas dann umzusetzen?
An und für sich, also ein Radschnellweg ist tatsächlich baulich im Prinzip so wie eine Straße, kann man sich das vorstellen. Also wie wenn ich irgendwo eine Straße baue, muss ich mich also kümmern um alle möglichen Schutzgüter, also Naturschutz, wasserrechtliche Fragen. Natürlich nicht zuletzt die Eigentumsfragen, ne? Wenn ich irgendwo, sagen wir mal, irgendwo in die Landschaft eine Straße baue oder irgendwo auch im Wohngebiet, dann gehört der Grund und Boden ja irgendjemandem und in den seltensten Fällen gehört dieser Grund und Boden demjenigen, der den Radschnellweg bauen will. Also das ist in Sachsen oft der Freistaat oder halt die größeren Städte. Das heißt, diese Sachen müssen geklärt werden. Dafür gibt es schon komplizierte Verfahren, die man also im Straßenbau so auch anwendet. Also Planfeststellungsverfahren nennt sich das, wo also alle Beteiligten, also die Träger öffentlicher Belange, irgendwelche Leute, die da eine, was weiß ich, Wasserleitung liegen haben oder sowas, ne? Natürlich die Eigentümer auch und andere Betroffene zusammengebracht werden und quasi zwischen denen ein Aushandlungsprozess, sehr strikt formalisierter Aushandlungsprozess gestartet wird. Und das kann einige Jahre dauern. Das ist, glaube ich, der größte Zeitfaktor bei diesem ganzen Projekt, dass man dieses Planfeststellungsverfahren in der Regel brauchen wird, für wenige Abschnitte vielleicht auch nicht, aber im Großen und Ganzen wird man das für die Radschnellwege brauchen. Und dass man dadurch einfach, weil man am Ende ja natürlich so einen Radschnellweg nicht einfach irgendwie baut und dann am Ende klagt jemand und man als Bauherr verliert dann gegen den, sondern man möchte natürlich, dass das eine sichere Angelegenheit ist und dass man da sozusagen auch diesen ganzen Aufwand, den man betreibt, dass der auch einen Sinn hat, deswegen dieses Verfahren. Genau, also das sind im Wesentlichen sind das diese drei Dinge, Eigentum, Naturschutzfragen und wasserrechtliche Fragen, die da geklärt werden müssen. Und über all denen schwebt so ein bisschen die Frage, wird denn dieser Radschnellweg wirklich gebraucht? Und um diese Frage zu klären, gibt es jetzt schon, also hat der Freistaat schon vor, ich glaube, 5 Jahren eine große Potenzialanalyse für eben diese 11 Korridore gemacht, wo also geguckt wurde, sind da Wohngebiete oder Pendelbewegungen zwischen Wohngebieten und großen Arbeitgebern, also in der Regel führen diese Radschnellwege alle zu irgendwelchen größeren Betrieben oder auch Industriegebieten, Gewerbegebieten, wo viele Leute arbeiten. Und dann muss man, damit man einen Radschnellweg bauen kann, damit das sozusagen diese Schwelle überschreitet, dass man sagt, ja, da ist ein Bedarf da, muss ich also in einer Potenzialanalyse nachweisen, dass da 2000 Leute am Tag langfahren. so im durchschnittlichen Wochentag. Und das ist nicht ganz wenig, aber war eben an diesen 11 Korridoren nachzuweisen.
Jetzt sind ja für die Fahrradwege an sich auch die Kommunen zuständig. Wie ist das bei den Schnellwegen? Das überschreitet ja dann quasi die Kompetenz von den Kommunen auch so ein bisschen, weil es über mehrere Kommunen hinweg so Verbindungen sind. Wie ist das da
Genau.
geregelt?
Also da ist tatsächlich der Freistaat Sachsen relativ weit vorn. Erstmal normalerweise gibt es, also bundesweit gibt es jetzt nicht eine einheitliche Regelung, wie das ist. Normalerweise ist so ein Radschnellweg erstmal eine kommunale Angelegenheit, wie jeder andere Radweg auch. Man kann ja als Kommune alles Mögliche machen, was weiß ich, Fahrradstraßen bauen, Radschnellwege bauen, irgendeine Brücke bauen. Man kann als Kommune das alles machen, solange man das Geld hat. Und in Sachsen hat sich der Freistaat dazu entschlossen, dass man sagt, diese Radschnellwege sind überdurchschnittlich große Projekte, sowohl von der Länge, also ein Radschnellweg zählt als solcher auch erst, wenn er mindestens 5 Kilometer Länge hat, aber auch überdurchschnittlich groß im Sinne des Planungsaufwandes. Also ich muss diesen Nachweis erbringen, dass dass sozusagen dieser Radschnellweg wirklich sinnvoll ist an der Stelle, dass wirklich das Potenzial da ist. Ich muss vermutlich, weil der Radschnellweg natürlich auch deutlich breiter ist als ein normaler Radweg, dass sozusagen auch baulich ist das größeres Ding. Und deswegen hat der Freistaat gesagt, die kleineren Gemeinden, die also ja dann bei in diesen Ballungsräumen am Ende auch immer mit von der Partie sind, diese kleineren Gemeinden, die müssen das nicht selber machen, da plant der Freistaat nur die großen Städte, also im konkreten Falle ist das Chemnitz, Dresden, und Leipzig, also in den Kernbereichen in dieser Städte, da planen die dann selber. Und da gibt es also einen Übergabepunkt, ab dem dann der Freistaat übernimmt. Und die Gesamtkoordination all dieser 11 Projekte liegt eben auch beim Freistaat Sachsen. Und das ist tatsächlich was, wo man natürlich dann erwarten kann, dass wenn jetzt nicht, keine Ahnung, Markkleeberg oder irgendeine Stadt wie Coswig oder so selber anfangen muss, so ein großes Projekt zu bauen, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass das ein bisschen strukturierter oder vor allem auch mit mehr Power am Ende vorangeht und dass das nicht dann irgendwie, dass, was weiß ich, in Coswig dann jemand sagt, ah, wir müssen aber eigentlich jetzt erstmal unseren Schulhof sanieren und dann kommt noch, keine Ahnung, die Pflanzung von 3 neuen Bäumen im Park dran und das überlastet uns jetzt so, wir können das jetzt nicht machen, sondern man hat da sozusagen einen ziemlichen gleichmäßigen Planungsprozess, der nicht durch irgendwelche kurzfristigen Dinge unterbrochen wird. Das ist ein großer Vorteil in Sachsen. Ich glaube, nur Nordrhein-Westfalen hat das auch so, dass quasi die Radschnellwege in quasi Landesstraßen, also Staatsstraßen gleichgesetzt sind. Das ist sonst in den anderen Bundesländern, überlässt man das Thema den Kommunen und dann kommt halt der Prozess viel, viel schleppender in Gang, als das hier der Fall ist.
Ein großes Problem innerhalb von Leipzig zum Beispiel sind ja Verletzungen oder tödliche Unfälle von Fahrradfahrenden bei Unfällen mit dem motorisierten Verkehr. Das Problem gibt es natürlich auch überregional. Jede Woche gibt es wohl durchschnittlich ungefähr 4 Tote und 58 schwer verletzte Radfahrer auf deutschen Landstraßen, wie jetzt in so einer Statistik bestätigt wurde. Worauf muss man da bei den Radwegen besonders achten, um Unfälle zu verhindern? Oder ist das Problem auch vielleicht das Fehlen von Radwegen an so Landstraßen überhaupt?
Ganz genau, also das ist eigentlich erstmal das Problem. Wir haben an ganz, ganz vielen überörtlichen Verbindungen, Landstraßen, Staatsstraßen, Bundesstraßen, keine Radwege. Und man könnte ja sagen, okay, dann gehen wir da halt mit der Geschwindigkeit runter. Was weiß ich, gibt es nur noch, keine Ahnung, Tempo 50 auf der Landstraße, wenn der Radweg fehlt oder sowas, sodass dann also die Bremswege und so weiter entsprechend kürzer sind. Das wird aber halt nicht gemacht. Wir haben teilweise Landstraßen von vielleicht 5 Meter Breite, also auch relativ schmale Landstraßen, wo halt dann trotzdem mit 100 km/h gefahren werden darf. Und wenn man da als Radfahrer irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort ist und wenn dann noch jemand im Auto am Handy spielt oder so, ne, dann ist also das wirklich ein großes Problem. Da kommen eigentlich immer zwei Sachen zusammen. Das eine ist der Faktor Mensch. Wie gesagt, wenn jemand am Handy spielt, bin ich sowieso im Mischverkehr, salopp gesagt, Mode. Und dann kommt natürlich der Faktor Infrastruktur dazu. Wir haben in Sachsen einen ganz großen Nachholbedarf an Radwegen, an Landstraßen. Und wenn sie dann mal da sind, ist es tatsächlich das nächste Problem, dass man oft tote Winkel hat, also irgendwie, dass da noch eine Hecke an der Kreuzung reinwächst und man, also wenn man irgendwie einbiegt, den Radweg gar nicht wirklich wahrnimmt. Oder dass also oft ist ja außerorts der Radweg nur auf einer Seite. Das heißt, Autofahrer gucken in der Regel. Erwarten sozusagen, dass wenn sie einbiegen, von links ein Radfahrer kommt, aber dass er sozusagen auf der in Anführungsstrichen falschen Seite auf dem Radweg fährt, auf der unerwarteten Seite vielleicht besser formuliert. Das erwarten wenige Autofahrer. Das heißt, da braucht man natürlich auch mehr Markierungen, mehr sozusagen Dinge, die darauf aufmerksam machen. Und da muss man eigentlich auch nicht viel neu erfinden. Ja, so ein Blick nach Holland würde schon helfen, ein paar Dinge von dort zu kopieren, also was Markierungen angeht, Schilder angeht, aufmerksamkeitssteigernde Maßnahmen angeht, hier und da mal eine Hecke aus dem Kreuzungsbereich zu kürzen und so. Da sind ganz viele Dinge, die, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, da wird in Sachsen nicht so drauf geachtet, und das ist eigentlich deutschlandweit ein Problem, nicht so drauf geachtet, dass das sehr standardisiert ist und also damit auch für alle Verkehrsteilnehmer sehr erwartbar, was sie sozusagen auf der Straße erwartet. Also wir brauchen eigentlich mehr Standardisierung und auch natürlich am Ende sowas wie eine Hecke zu stutzen, ist natürlich auch was der quasi Straßeninstandhaltung und Pflege. Das ist immer sowas, was in Sachsen auch nicht optimal funktioniert. Wir sind immer ganz schnell, irgendwo Fördermittel abzugreifen und riesige Projekte zu bauen. Aber das dann über die Jahrzehnte zu pflegen, kostet halt Geld, was man nicht mit Fördermitteln finanziert bekommt. Und da ist es dann immer ganz schwierig. Und das ist eigentlich natürlich die Verantwortung von, also im Falle jetzt von Landstraßen, von einem Akteur wie dem Freistaat Sachsen. Genau, also eigentlich sind es diese Faktoren, die Pflege, die grundsätzliche Gestaltung der Infrastruktur und natürlich ganz zuallererst überhaupt mal das Vorhandensein von Radwegen, die den Verkehr trennen.
Radwege direkt am Rand von Straßen sind manchmal baurechtlich schwierig umzusetzen und auch so größere Projekte wie Radschnellwege natürlich. Ist da vielleicht auch eine Möglichkeit, manchmal so asphaltierte Feldwege oder kleinere Straßen gleich ganz dann eben zu Fahrradstraßen zu erklären, also einfach vorhandene Straßen, die nicht so stark genutzt werden, dann einfach umzudeklarieren? Ist das so eine Option, die in Sachsen noch verstärkt werden könnte?
Also sagen wir mal so, wir als LFC finden auf jeden Fall das eine bedenkenswerte Geschichte, dass ich sage, ne, ich habe irgendwo eine Kreisstraße, da fahren, weiß ich nicht, 100 Autos am Tag und ungefähr keiner davon ist jetzt sozusagen echter Durchgangsverkehr, sondern die müssen da alle irgendwo zu irgendeinem Hof oder sowas. Und bei solchen Straßen bietet sich das natürlich an. Die Frage ist immer, womit erkaufe ich mir das? Stichwort Höhenmeter, also zusätzliche Steigung, zusätzliche Umwege. Und ist das dann am Ende von der Routenführung, von der Topografie noch eine Route, die dazu führt, dass Leute sagen, Mensch, das bringt mir jetzt was, ich steige vom Auto auf das Fahrrad um, oder wird dieser Faktor nicht erfüllt? Das ist also bei solchen Fahrradstraßen überorts, gibt es sicher Stellen, wo man das machen kann und wo man das vielleicht auch verstärkt machen kann. Der Freistaat hat da gerade auch aktuell ein Projekt am Laufen. Das sieht mir im Moment ein bisschen aus, als würde das relativ zäh vonstatten gehen. Aber grundsätzlich ist das eine Idee. Und bei Feldwegen oder landwirtschaftlichen Wegen oder auch am Ende genauso Waldwegen ist natürlich immer die Frage, kriegt man dort dann trotzdem eine geeignete, witterungssichere und ebene Oberfläche hin? Und auch da ist natürlich wieder der Umwegfaktor so ein Ding. Wenn das irgendwie funktioniert, dass ich also am Ende mehr oder weniger parallel zur großen Straße so einen landwirtschaftlichen Weg ohnehin da habe und da nur ein bisschen ausbauen muss und die Eigentümer des Weges, die ja dann in der Regel ein Landwirt oder ein Forstwirt sind und nicht der Freistaat, wenn die da sozusagen auch mitgenommen werden können, wenn das wirklich funktioniert, dann ist das sicher eine gute Idee. Das gibt es auch in den alten Bundesländern also sehr unterschiedlich, aber an vielen Stellen, wo das super funktioniert, wo es wirklich völlig irrsinnig gewesen wäre, da einen extra Radweg an die Staatsstraße zu bauen. Ein Faktor, der aber natürlich auch nicht übersehen werden darf, ist, wenn ich mir Fahrradverkehr im ländlichen Raum angucke, dann ist das ja sicher zu einem gewissen Teil auch sowas wie Schülerverkehr oder überhaupt Verkehr von Jugendlichen, die also dann plötzlich selbstständig ihre Wege machen können, was ja unbedingt gut ist. Sozusagen hinter jedem Schüler oder Jugendlichen oder Kindern stehen immer Eltern. Und wenn ich die nicht überzeugt kriege, dass die den Eindruck gewinnen, das ist eine sichere Angelegenheit, dann wird das natürlich nichts. Das heißt, wenn ich, und das geht sozusagen über die reine Verkehrssicherheit auch hinaus, wenn ich also zum Beispiel jetzt einen Waldweg habe und dann irgendwie durch den düsteren Eichenwald irgendwie so einen Waldweg als Radweg ausbaue, dann ist das vielleicht was für die fitten Pendler zwischen 20 und 40, männlich. Aber schon eine Frau traut sich, diesen Weg vielleicht nicht mehr zu fahren, alte Leute vielleicht nicht mehr und gerade auch Kinder. Da stehen dann oft die Eltern sozusagen relativ schnell da und sagen, naja, das machen wir nicht, da haben wir Angst. Und Angst kann man jetzt sagen, stellt euch nicht so an oder so, aber soziale Sicherheit ist natürlich ein Faktor, den man einfach ernst nehmen muss, der einfach existiert und der am Ende sehr, sehr stark auch bei vielen Nutzergruppen darüber entscheidet, ob man am Ende aufs Rad umsteigt oder nicht. Und das kann man jetzt sozusagen mit einer Statistik oder sowas erstmal nicht fassen. Das kann man aber natürlich antizipieren. Und ein bisschen ist das schon, dass wir bei dieser Diskussion sozusagen über alternative Routenführung, dass soziale Sicherheit immer noch ein Faktor ist, der so ein bisschen runtergespielt wird. Ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun, dass vor allem Männer, die fit sind und jung sind und die eine Menge in Kauf nehmen und keine Angst haben, dass die halt Planungsprozesse gestalten. Und die Nutzergruppen, die vielleicht von solchen Fragen wie soziale Sicherheit betroffen sind, eben in so einem Planungsprozess kaum vorkommen.
In den Niederlanden gibt es ja schon länger so eine ganz gute Fahrradinfrastruktur, wie man immer wieder hört. Wie wichtig ist denn auch in Deutschland, dass Kommunen so voneinander lernen und dass gute Fahrradverkehrslösungen auch voneinander übernommen werden? Und welche Rolle spielt dann eben auch da, spielen da politische Mehrheitsverhältnisse und auch für die Finanzierung zum Beispiel? Das sind ja auch bald Landtagswahlen und wahrscheinlich spielt das ja auch dann doch eine größere Rolle, ob so gute Sachen sich durchsetzen.
Auf jeden Fall ist die Frage politischer Mehrheiten, nach dem, was man jetzt so sehen kann, schon eine zentrale Frage. Wir haben also kleines Beispiel: Wir haben in Pirna jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich, einen Bürgermeister, der auf das Ticket der AfD, also Oberbürgermeister, der auf das Ticket der AfD ins Amt gekommen ist. Und eine seiner ersten Amtshandlungen war, Radverkehrsprojekte abzusagen. Also, das ist schon so, dass man da sehr genau gucken muss. Politische Parteien haben sehr unterschiedliche programmatische Schwerpunkte, was den Verkehr angeht, was die Mobilität angeht. Und ich würde sagen, das ist jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Aber das geht natürlich weiter. Wir haben, also da muss man gar nicht unbedingt bis zur AfD gucken. Wir haben einen Finanzminister in Sachsen von der CDU, der wirklich jede Möglichkeit nutzt, um irgendwo bei sozusagen nicht motorisierten Verkehr zu sparen. Also da geht es sogar bis weit in Bahnprojekte rein. Und auch beim Radverkehr, da ist immer wieder, sind sozusagen eigentlich sicher geglaubte Projekte wieder auf der Streichliste und haben wieder ein Fragezeichen. Wir haben im Bund einen FDP-Verkehrsminister und einen FDP-Finanzminister, die auch jetzt Projekte, die schon liefen, quasi einfach mal so mit einem Federstrich halbieren von dem Volumen her. Wo natürlich am Ende auch in Sachsen was ankommt. Also wir hatten einen quasi geplanten Abschnitt an einer Bundesstraße in Torgau. Da hat der örtliche Bürgermeister sich wirklich ins Zeug gelegt, dort im Prinzip die Arbeit des Landes gemacht und Geld vom Bund organisiert und dann ein Jahr lang auf seinen Förderbescheid gewartet. Und dann kriegt man so hintenrum mit, ja, das Projekt wurde leider gekürzt. Also das hängt natürlich sehr mit politischen Mehrheiten zusammen. Die andere Frage, also gerade kommunale Projekte, da hat natürlich Sachsen auch, das ist natürlich immer so ein bisschen, wenn man jetzt auf Sachsen guckt, ist immer ein bisschen die Gefahr, dass man den Blick auf den Freistaat, also auf das Land, ne, ein bisschen verengt. Und natürlich gibt es da viel zu tun an Landstraßen und so weiter und Radschnellwegen. Aber natürlich der Hauptradverkehr, der dichteste Radverkehr, die meisten Bewegungen mit dem Fahrrad finden in den Städten und vor allem da in den bisschen größeren Städten statt. Und natürlich sind dort auch die größten Unfallzahlen und die größten Defizite in der Infrastruktur und das größte Potenzial, was man sozusagen mit kleinen Projekten schon holen kann. Das heißt, wenn ich bei der kommunalen Förderung spare, schade ich dem Radverkehr auf jeden Fall am meisten. Und wir haben jetzt seit, ja, ich glaube 2016, 17, etwa 8 Millionen Euro, also der Freistaat Sachsen hat 8 Millionen Euro eingestellt an Förderung für kommunale Projekte, also irgendwie Radwege entlang einer Straße oder eine Fahrradstraße zu bauen oder Fahrradbrücken oder Fahrradparken, alles Mögliche, solche Dinge, die die Kommune macht. Und die sind in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut abgeflossen. Und da habe ich natürlich schon ein bisschen sage ich mal, schauriges Gefühl, wie diese Förderung nach der Landtagswahl weitergeht. Der ADFC sagt, wir brauchen eigentlich statt der 8 Millionen 30 pro Jahr nur für die kommunalen Maßnahmen, weil einfach der Aufholbedarf so riesig ist, weil auch das. Sagen die Leute wollen Fahrrad fahren und dann baut ihnen halt die Radwege nicht, weil einfach das Geld nicht eingestellt wird. Und das ist am Ende natürlich eine politische Frage. Und die zweite Frage war Richtung Zusammenarbeit der Kommunen. Das ist natürlich total wichtig. Wir haben vor 5 Jahren den Wegebund mit initiiert und zusammen mit 8 Kommunen waren es, glaube ich, am Anfang gegründet als sozusagen kommunale Arbeitsgemeinschaft für den Radverkehr in Sachsen. Inzwischen sind da 25 oder 26 Städte Mitglied. mehr, also deutlich mehr als die Hälfte der sächsischen Einwohner repräsentiert, sozusagen der Wegebund für Fahrradfragen. Und das ist total wichtig. Die unterstützen sich gegenseitig, machen Workshops, bringen sich gegenseitig auf den Stand, was sozusagen an verkehrsrechtlichen Neuerungen ist, was man planerisch machen kann. Total wichtige Geschichte. Das kostet natürlich am Ende den Freistaat auch Geld. Und da ist natürlich auch die Frage, wie geht das nach der Landtagswahl weiter? Das ist auch was, wo wir als ADFC natürlich sehr stark dran sind, dass da, egal welche politischen Mehrheiten es gibt, erkannt wird, diese kommunalen Dinge zu stützen, bringt am Ende allen was, macht die Prozesse effizienter, führt uns am Ende schneller zu Ergebnissen für guten Radverkehr. Aber das ist, glaube ich, auch für uns noch eine Menge Arbeit und alles kein Selbstläufer auf jeden Fall.
Ich war jetzt im Mai mal in der Lausitz unterwegs, so von Ober-Oderwitz nach Groß-Hennersdorf zum Beispiel. Und da sind sehr unterschiedliche Bedingungen. Und es gibt ja in Sachsen überhaupt ganz schöne Fahrradwege und auch ganz schöne Fernverbindungen, wie zum Beispiel den Oder-Neiße-Radweg. Kommst du selber noch zum Fahrradfahren? Was sind für dich so ganz schöne Gegenden dann zum Fahrradfahren?
Ach doch, ich komme schon noch zum Fahrradfahren. Also es ist tatsächlich so, dass man das immer mal dann noch mit so, also man ist ja am Ende dann doch immer irgendwie ADFC-Mensch. Es ist tatsächlich so, dass ich mir oft die Routen irgendwie so aussuche, dass ich an irgendwas vorbeifahre, was ich sowieso schon mal sehen wollte. Also vermutlich wird mich meine nächste Tour nach Zwenkau führen, was jetzt vielleicht nicht so der fahrradtouristische Hotspot ist, aber da gibt es eine Bundesstraße, die muss ich mir unbedingt mal angucken. Da ist irgendwie ein Radweg und es gibt Streitigkeiten. Und dann setzt man sich irgendwo in Zug und dreht irgendwo eine Runde, baut sich eine Route zusammen. Das macht mir immer schon sehr viel Spaß. Gerade im Sommer versuche ich das schon, so viel es geht, einzubauen. Auf jeden Fall, doch, doch. Also ohne ginge es nicht.
Dann können wir jetzt vielleicht nochmal auch auf die Internetpräsenzen des ADFC hinweisen, sachsen.adfc.de, und in Leipzig gibt es den ja auch, leipzig.adfc.de. Was sind so die nächsten Sachen, die so anstehen für den ADFC? Was sind so die Sachen, die euch gerade beschäftigen?
Na, in Leipzig gibt es ja dieses Jahr, glaube ich, die Radnacht wieder. Na, das ist ja immer für den ADFC in Leipzig ein großes Ding. Und also mal abgesehen von den ganzen vielen politischen Themen, also das werden ja die Leipziger besser wissen als ich, dort so Stichwort Ring und überhaupt den Bau von Radwegen, der Kampf Radwege gegen Parkplätze oder Radwege gegen die vierte Abbiegespur oder sowas, ne? Das sind ja diese üblichen politischen Dinge, wo man auch sagen muss, ohne den ADFC würde da eine Menge nicht laufen und eine Menge sozusagen Druck aus dem Kessel rausgelassen werden, der aber natürlich politisch nötig ist. Naja, und in Sachsen ist klar, wir haben die Landtagswahl vor der Brust. Das ist ein Riesenthema, wo wir natürlich versuchen wollen, dass Fahrrad möglichst an vielen Stellen am Ende im Koalitionsvertrag steht. Und da sind wir schon, glaube ich, als Lobbyakteur, so finster das jetzt klingt, aber als Lobbyakteur relativ wichtig. Und ich hoffe, dass wir da an die, sag ich mal, ganz unbescheiden, an die Erfolge von 2019, also der letzten Landtagswahl anknüpfen können, wo wir viel, also sozusagen deutliche Mittelerhöhungen und auch ein paar konkrete Festlegungen der Staatsregierung schon mit sozusagen bestimmen konnten oder mit sozusagen Gedanken einliefern konnten. Ich hoffe, dass uns das wieder gelingt. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen bange, was die Wahlergebnisse angeht, weil ja die Tendenz im Moment doch schon so ein bisschen schwierig aussieht.
Ja, alle aktuellen Themen auch auf der Seite des ADFC in Sachsen. Und dann bedanke ich mich sehr bei Konrad Krause vom ADFC und wünsche noch einen schönen Fahrradsommer.